Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Für Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 6. April 2025, gleich dem 17. Farvardin 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Wir sagten beim letzten Mal, dass einige der volkstümlichen Erzählungen Massal genannt werden, was so viel wie Beispiel und Parabel oder auch Sprichwort bedeutet. Es handelt sich dabei um kurze, lehrreiche Geschichten, die oft in einem Sprichwort auf den Punkt gebracht werden. Literaturforscher sehen darin Weisheiten, an die das Volk selber infolge langjähriger Erfahrung und kluger Überlegung gelangt ist. In den wenigen Wörtern eines Sprichwortes oder Massal spiegeln sich oft ganz alltägliche Ereignisse wider. Die Wörter in einem Massal stammen aus allen Lebensbereichen der Menschen und sind ein Spiegel ihres Alltags. Sie geben auch die moralischen, religiösen und gesellschaftlichen Regeln in einer einfachen Sprache wieder. Die Massal sind einfach zu verstehen, denn es geht um alltägliche Erfahrungen. Die Verallgemeinerung ist ebenso typisch für ein Massal. Mit dem Massal Nabil Sadam Napoye, Angur Khordam Besoye, ich habe weder geschaufelt noch einen Rebstock aufgestellt, aber im Schatten Trauben gegessen, ist allgemein gemeint, dass man mühelos einen Gewinn gemacht hat oder jemand ohne Mühe etwas erreichen will. Gerade durch ihre Anwendung auf andere Situationen haben die Massal schnell Verbreitung gefunden. Deshalb sind sie, wie die Weisheiten und Meisterwerke der Großen, kostbare Bestandteile der mündlichen Literatur. Doch nun möchten wir wieder eine Geschichte bringen. Es ist ein Beispiel für ein Massal, auf die das Sprichwort Kojo Khoshast Onjo Kedel Khoshast hinweist. Ein altes Mütterchen hatte einen Sohn. Sie waren arm. Eines Tages sagte der Sohn zu seiner Mutter, er wolle in eine andere Stadt auf Arbeitssuche gehen und wenn er etwas Geld verdient habe, zurückkehren. Die Mutter gab ihm notgedrungen ihre letzte Münze zusammen mit etwas Brot und Wasser und wünschte ihm, Gott möge dich auf deinem Weg begleiten. Der Junge begegnete unterwegs auf einem Basar einem alten Derwisch. Dieser rief, »Gibt es denn keinen, der meine Lebenserfahrung für eine Münze ersteht?« Anscheinend gab es niemanden, der wissen wollte, welche Erfahrungen der Derwisch behütete. Der junge Mann aber dachte, »Ich besitze doch eh und je nichts. Ich sollte diesem alten Mann meine Münze geben. Gott wird mir schon das tägliche Brot schicken.« Also gab er dem alten Derwisch die Münze und bat, »Nun erzähl mir aus deinem Leben.« Da sagte der Derwisch, »Niemand ist mit dem Ort, wo er ist, zufrieden. Er denkt, er müsse woanders hingehen, damit es ihm gut geht. Aber ich denke anders und sage, es ist dort schön, wo das Herz froh ist. Das Frohsein ist wichtig und nicht der Ort.« Der junge Mann dankte und setzte seinen Weg fort, bis er in einer großen Steppe angelangt war. Da sah er viele Menschen, die um einen Brunnen versammelt waren. Er fragte, »Ist was passiert?« Sie sagten, »Unsere Karawane ist in der Hoffnung auf Wasser zu diesem Brunnen gekommen. Wir sind nun alle durstig, ebenso wie unsere Pferde und unser Vieh. Mehrmals haben wir am Seil einen Eimer in den Brunnen heruntergelassen, um Wasser zu schöpfen, aber alle Eimer sind in den Brunnen hineingefallen. Wir haben auch jemanden in den Brunnen geschickt, damit er unsere Eimer wieder hochholt, aber er ist nicht zurückgekehrt. Wir wissen nicht, was da unten in diesem Brunnen los ist.« Der junge Bursche dachte, es sei eine gute Gelegenheit, einigen reichen Leuten seine Eignung vor Augen zu führen. Vielleicht würden sie ihn in der Karawane einstellen. Deshalb bot er sich an, in den Brunnen zu steigen. Die Leute aus der Karawane trauten sich selber nicht in den Brunnen und freuten sich über den Vorschlag. Sie banden ihm ein Seil um und ließen ihn in den Brunnen runter. Schließlich erreichte der junge Bursche die Wasseroberfläche. Gerade wollte er im Wasser nach den Ammern suchen, als er einen großen schwarzen Dämon vor sich sah. Der fragte, »Was machst du hier? Ein Pferd verliert aus Angst seine Hufe und ein Huhn seine Federn, wenn sie in diesen Brunnen fallen.« Der junge Bursche hatte auch Angst vor dem Dämon. Dennoch grüßte er ihn. Der Dämon lachte dröhnend und sagte, »Du bist ein höflicher junger Mann. Ich werde dich etwas fragen. Wenn du richtig antwortest, dann darfst du heil wieder zurückkehren und Wasser mitnehmen. Wenn nicht, werde ich dich wie den anderen Kerl, der mir vor den Kopf gestoßen hat, in diesem Brunnen gefangen halten.« Da dachte der junge Mann, »Wärst du doch nur nicht in den Brunnen gekommen. Aber es gab keinen Ausweg. Ich muss auf Gott vertrauen und sehen, was dieser Dämon vorhat«, sagte er sich und sprach, »Geht in Ordnung, frag mich ruhig.« Der Dämon fragte, »Wo ist es schön? Kojochoshast?« Der junge Bursche dachte bei sich, »Ist doch klar, auf der Erde und in einem Garten ist es schön.« Aber dann dachte er, dass der Dämon verletzt sein wird, wenn er das hört, weil er doch in diesem dunklen Brunnen lebt. Da fiel ihm ein, was ihm der Derwisch gesagt hatte, und er antwortete, »Es ist doch klar, wo es schön ist, da, wo das Herz froh ist. Überall, wo das Herz froh ist, ist ein schöner Ort.« Da freute sich der Dämon und sagte, »Ah, du bist wirklich ein kluger junger Mann. Der Bursche, der vor dir in den Brunnen kam, hat gesagt, es wäre in den Gärten auf der Erde schön. Aber mir gefällt es in diesem Brunnen und ich fühle mich hier wohl. Nimm dir die Eimer. Hier hast du noch 3 Granatäpfel, aber erzähl niemandem davon und nimm sie mit nach Hause.« Der junge Bursche bedankte sich und brachte alle Eimer mit Wasser gefüllt zu den Leuten aus der Karawane. Er erzählte ihnen alles, aber von den Granatäpfeln in seiner Tasche verriet er nichts. Dann kehrte er mit der Karawane in seine Stadt zurück. Dort belohnten ihn die Händler der Karawane mit einer Kuh und einem Schaf und boten ihm an, er könne sie nächstes Mal in der Karawane begleiten und für sie arbeiten. Die Mutter des jungen Mannes freute sich, dass er so schnell wieder zu Hause war. Er erzählte, Gott hat mir geholfen und nun habe ich eine Kuh und ein Schaf und in ein paar Tagen werde ich in der Karawane arbeiten. Abends saßen Mutter und Sohn beim Abendessen. Als sich Mutter zum Schlafen hingelegt hatte, schnitt dieser die Granatäpfel auf. Da sah er, dass sie voller funkelnder Edelsteine waren. Am nächsten Tag verkaufte er sie auf dem Markt. Mit dem Geld kaufte er einen Geschäftsladen und begann ein gutes Leben. Aus der Geschichte wurde ein Sprichwort, und zwar sagt man über jemanden, der wie der Dämon an einem unschönen Ort lebt oder wenig verdient, aber dennoch froh und zufrieden ist, Kojo Choshast, Anjo Ketel Choshast. Wo ist es schön? Dort, wo das Herz froh ist.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Cengiz Habibian mit dem Titel Musalmanan, das heißt Muslime.
که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می آید إيانا وإياكم وإن أفضم حوالينا وأنتم نور عينانا فلا تستيئسوا منا فإن العيش أحياكم مسلمانا مسلمانا مسلماني ذي السرگيري ككفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانم مسلمانم مسلمانی سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می
پنداری که اون چون تو از این خمار می آید چه نور است این چه تاب است این چه ماه و آفتاب است این مگر آن یار قلب جو ز کوه بار می آید جمله صورت ها که صورت های نو آمد علم ها تا نگون گردد که آن بسیار می آید در و دیوار این سینه همی در رفز انبودی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید
مسلمان مسلمانان مسلمانی ز سرگیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سرگیرید که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید مسلمان وار می آید
Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha.
Die Gerechtigkeit nimmt für Imam Ali eine Schlüsselstellung ein. In den Augen von Imam Ali ist sie eine vitale Voraussetzung für die Fortdauer einer Gesellschaft. Wir wollen zusammen mit Ihnen die Gedanken Imam Alis zu diesem Thema betrachten. Der bekannte Koran-Kommentator Allameh Tabotabai definiert die Gerechtigkeit damit, dass jedes Ding oder Geschöpf erhält, was ihm gebührt und an dem Platz, den es verdient, zu stehen kommt, so dass alle Dinge ins Gleichgewicht gelangen. Auch in den islamischen Überlieferungen ist dies gemeint, wenn es heißt, dass Himmel und Erde aufgrund der Gerechtigkeit erschaffen wurden. Gott hat bei der Schöpfung jedes Phänomen mit den Bestandteilen und Bedingungen, die für es geeignet sind, an den Platz gestellt, der ihm gebührt. Die Daseinswelt weist eine fantastische Harmonie auf, die für eine Art Einheit und Harmonie zwischen ihren Bestandteilchen spricht. Imam Ali alaihi salam sieht diese Harmonie zwischen allen Erscheinungen des Daseins und ist davon überzeugt, dass der Mensch als Teil dieses Systems das allgemeingültige Gesetz anerkennen muss, das für Vervollkommnung und Wohl die Harmonie mit den anderen Bestandteilen des Daseins herzustellen ist. Eine Regierung muss auf Gerechtigkeit aufbauen. Sie muss, damit niemandem ein Unrecht geschieht, erreichen, dass jeder an dem Platz zu stehen kommt, der ihm gebührt. Als einige Imam Ali vorschlugen, dass er wie sein Widersacher Muawiyah die Vornehmen durch Geschenke und Gelder aus der Volkskasse für sich gewinnen sollte, sagte er in seiner Freitagsgebetsansprache 126: Bei Gott, ich werde nie ungerecht handeln und mich nicht dem Unrecht nähern, solange ich lebe und es Tag und Nacht gibt, die Zeit besteht und die Sterne nacheinander am Himmel sichtbar und wieder unsichtbar werden. Ali ibn Abi Talib alaihi salam betrachtet es als höchste aller Eigenschaften, die Gerechtigkeit zu verwirklichen. In der Khutba 164 sagt er: So wisse, dass der Beste unter den Dienern Gottes ein gerechter Imam ist, der von Gott geführt wird und Recht leitet. Für Imam Ali ist die Herstellung der Gerechtigkeit eine der wichtigsten Aufgaben einer Regierung, der sie ernsthaft nachkommen muss. In der Khutba 216 erklärt Imam Ali, dass eine islamische Regierung nur weiter existieren kann, wenn ihre Verwalter gerecht sind. Er sagt: Denn der Untertan kann nicht rechtschaffen sein, wenn die Herrscher nicht rechtschaffen sind, und die Herrscher können nicht rechtschaffen sein ohne die Redlichkeit der Untertanen. So, wenn dann die Untertanen das Recht des Herrschers erfüllen, und wenn der Herrscher ihnen ihr Recht erfüllt, dann werden alle zur Rechtschaffenheit gelangen, die Säulen der Religion werden errichtet und die verinnerlichte Liebe und Einmütigkeit wird herrschen und der Feind gibt seine ehrgeizigen Hoffnungen auf das Volk auf. Imam Ali fordert den Regierungsbeauftragten auf, sich um die entbehrenden und schwachen Bevölkerungsgruppen zu kümmern, auch wenn er dafür manchmal auf eigene Rechte verzichten muss. Es verstößt nicht gegen die Gerechtigkeit, sich gut zu kleiden und abwechslungsreich zu ernähren. Dennoch sollte ein gerechter Herrscher in den Augen Imam Alis auf dieses Recht verzichten, damit er die Not der Entbehrenden am eigenen Leibe spürt. Der Imam hat in seinem Schreiben an Osman ibn Hunayf, Gouverneur von Basra, geschrieben: Soll ich mit einem vollen Bauch schlafen, während um mich herum hungrige Bäuche und Menschen mit durstiger Leber sind? Oder soll ich so sein, wie der Dichter sagte, es genügt für dich, die Krankheit zu haben, dass du mit vollem Bauch schläfst, während um dich herum Leute mit einer Leber sind, die sich nach einem Streifen ungegerbten Leders sehnen? Soll ich mich damit zufrieden geben, dass man mich Befehlshaber der Gläubigen, Amir al-Mu'minin, nennt, während ich mit ihnen nicht die Unbill der Zeiten teile? Oder soll ich ein Vorbild für sie sein in den Härten des Lebens? Imam Ali herrschte über ein großes Reich, aber hat sich aus Solidarität mit den Armen sehr einfach ernährt. Er hat vornehmlich Gerstenbrot gegessen, er begnügte sich während des kalten Winters in Kufa im Irak mit einem einzigen Obergewand. Von ihm stammen die Worte: Gott hat die gerechten Oberhäupter verpflichtet, ein Leben auf der Stufe der Bedürftigen zu führen, damit das Leid der Armut sie nicht vernichtet.
Imam Ali alaihi salam sieht in der Gerechtigkeit den Grundstein für die Regierung im Zeichen Gottes und erklärt es zur Pflicht der Regierenden und Regierungsbeauftragten, sie zu praktizieren. Daher ist er auch der Ansicht, dass diejenigen, die das Prinzip der Gerechtigkeit missachten, in einem Amt der islamischen Regierung fehl am Platz sind. In seinem Brief an den Beamten für den Einzug der Zakat-Abgabe schreibt er: Wenn du zu einer Stammesgemeinschaft gelangst, so steige an ihrem Wasserplatz ab, ohne dass du in ihre Unterkünfte eindringst. Danach gehe in Ruhe und Würde zu ihnen, bis du dich unter ihnen befindest und sie begrüßt hast, und geize nicht mit Gruß, Höflichkeit und Freundlichkeit. Dann sage: Ihr Diener Gottes, der Sachwalter und Kalif Allahs hat mich zu euch geschickt, damit ich das Recht Allahs von eurem Eigentum nehme. Befindet sich ein Teil vom Recht Allahs, Steuerabgabe, unter eurem Eigentum? Wenn ja, dann zahlt es an seinen Sachwalter. Wenn dann jemand das verneint, dann wiederhole es nicht, und wenn jemand es bejaht, so gehe mit ihm und nimm das entgegen, was er dir gibt. Imam Ali alaihi salam machte bei der Durchführung der Gerechtigkeit keinen Unterschied zwischen den Menschen. Wir möchten eines von vielen Beispielen dafür bringen. Imam Ali alaihi salam, der Statthalter über ein großes Reich geworden war, entdeckte sein Kampfschild bei einem Christen. Er ging zum Richter und verklagte den Mann. Aber der Christ weigerte sich, das Schild zurückzugeben. Da sagte der Richter zu Imam Ali: Hast du einen Zeugen? Der Imam sagte: Nein. Also urteilte der Richter zugunsten des Christen. Zusammen verließen sie das Gericht. Nach einer Weile kehrte der Christ um und bekannte: Das Kampfschild gehört Ali alaihi salam. Als es auf dem Weg nach Safain vom Rücken seines Kamels herunterfiel, habe ich es an mich genommen. Dann wurde er Muslim und sagte: Die Propheten haben dazu angewiesen, dass ein Richter zugunsten einer religiösen Minderheit urteilen muss, auch wenn der Herrscher des Landes vor dem Gericht erscheint. Bis an sein Lebensende hat Imam Ali das Prinzip der Gerechtigkeit beachtet. Als Imam Ali, nachdem der Fanatiker Ibn Muljam ihn mit dem Säbel schwer am Kopf verletzt hatte, im Sterben lag, sagte er: »Geht mit diesem Mann, den ihr gefangen haltet, nachsichtig um und gebt ihm von der Milch, die ihr mir zu trinken gegeben habt. Wenn ich am Leben bleibe, werde ich selber wissen, wie ich mit ihm verfahre, und wenn ich an dieser Verletzung sterbe und ihr Vergeltung üben wollt, dann dürft ihr ihm auch nur den gleichen Säbelhieb auf den Kopf versetzen.« Im Abschiedsbrief 47 empfiehlt Imam Ali a.s. seinen Söhnen: »Ihr Söhne Abdul-Muttalibs, ich möchte euch nicht blindlings in das Blut der Muslime hineinstürzen sehen, indem ihr sagt, der Befehlshaber der Gläubigen wurde ermordet. Nein, tötet meinetwegen niemanden außer meinen Mörder.«
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bijan Bijani mit dem Titel Dildare Man, auf Deutsch Mein Geliebter.
Thank you. دار من در او در او در کار من در کار من تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من جورمم با من روی با من روی هر منزلی محرم شدی محرم شدی محرم شدی
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Guten Tag, liebe Hörerfreunde. Wir sind mit einer neuen Folge der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. Heute werden wir über die Wichtigkeit der Hygiene bei der Ernährung und bei der Gesundheit sprechen. Bleiben Sie also dran. Menschen lieben von Natur aus die Gepflegtheit und das Schönsein. Der Mensch genießt es, wenn die Wohnung vor Sauberkeit strotzt, die Kleidung schön ist und das Gesicht Fröhlichkeit ausdrückt. Dagegen verabscheut er Schmutz und Unreinheit. In islamischen Lehren wurde der Sauberkeit und Reinlichkeit viel Aufmerksamkeit geschenkt. Der Islam schätzt die Reinheit von Körper und Seele. Daher werden manche Sachen als Najis, unrein, bezeichnet und um sie säubern zu können, werden Methoden vorgestellt, die im Islam Mutahharat heißen. Dazu gehören zum Beispiel Wasser, Regenwasser, Sonnenstrahlen und Erde. Aus der Sicht dieser Religion ist Unreinigkeit und Schmutz Grund für Armut und Krankheit und meistens werden sie als Satane beschrieben. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach: Sammelt euren Müll nicht in ihrer Wohnung und entsorgt ihn, denn dies ist der Ort, wo sich Satan gleichgestellt mit Schmutz und Mikroben aufhält. Das Waschen des Geschirrs und die Hygiene in Haus und Garten vermehren die Gaben Gottes. Die islamischen Lehren über Hygiene haben eine stabile Grundlage, die man in keiner anderen Religion wiederfinden kann. Der Islam sieht Körperpflege und Sauberkeit als sehr wichtig an und ist der Ansicht, man sollte für die Gesundheit auf zu vieles oder zu weniges Essen verzichten. Außerdem fordert er den Menschen auf, sich von allem, was für seine Gesundheit schädlich ist, wie Alkoholgetränke und Suchtgifte fernzuhalten. Die Lebensmittelhygiene sowie die richtige Art deren Anwendung hat einen großen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen. Unreine Köstlichkeiten können sehr schädliche Folgen mit sich bringen. Im Koran fordert Gott die Menschen auf, reine Nahrung zu sich zu nehmen, und in der Sure 81 steht: Esst von den Dingen, mit denen wir euch versorgt haben. Hygienisch einwandfreies und gesundes Essen wie Gemüse und Obst versorgen die Körperzellen mit den besten Stoffen. Imam Sadr alaihi salam sagt über die Sauberkeit von Früchten wie folgt: Jede Frucht birgt Gift in sich, daher sollt ihr die Früchte mit Wasser waschen und säubern. In der damaligen Zeit, wo keiner die Mikroben kannte und die mikroskopischen Lebewesen unbekannt waren, beschrieben der Prophet und seine Nachkommen die Unreinheit und die Bakterien als Satan oder Gift. Sie hatten die Absicht, dadurch die Menschen vor Schmutz und Krankheit zu schützen. In manchen islamischen Lehren wurde erwähnt, bestimmte Obstsorten nicht zu schälen. Inzwischen wird dies auch schon von den Medizinern bestätigt. Verzehrt man Obstsorten wie Apfel und Quitte mit der Schale, so werden mehr Vitamine absorbiert, denn die wichtigsten und nährreichsten Substanzen befinden sich in der Schale und der Randschicht. Aber auch die Frische spielt bei der Hygiene und Gesundheit eine große Rolle. Die Verwendung von frischem Fleisch, Obst und Gemüse wird immer wieder nicht nur von Medizinern empfohlen, sondern auch im Koran und in den islamischen Lehren wird darauf hingewiesen. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, aß jedes Obst zu seiner bestimmten Zeit. In einer Überlieferung steht geschrieben: Esst vom Obst in einer Zeit, wo es noch frisch ist, denn da ist es gesund für den Körper und beseitigt den Kummer. Wenn die Zeit vorbei ist, isst nicht mehr von ihm, denn es bringt Krankheiten für den Körper in sich.
Frische Nahrungsmittel zu verzehren ist der Schlüssel, um jung zu bleiben. Heutzutage wurde dies auch von Wissenschaftlern bestätigt. Frisches Obst und Gemüse verhindert wegen ihrer vielen Antioxidantien das Altwerden. Die meisten chemischen Pflanzenpigmente haben eine antioxidantische Wirkung. Sie lösen sich im Körper auf und verhindern das Absterben von Zellen. Eine weitere Empfehlung im Islam lautet, das Fleisch nicht ungewaschen zu genießen. Darüber gibt es eine Überlieferung von Propheten Mohammed. Er sagte: Mein Bruder Jesus Christi wanderte durch eine Stadt. Da fiel ihm auf, dass die Bewohner alle fahl im Gesicht waren. Sie beklagten sich bei ihm über ihre Krankheit und ihre Beschwerden. Jesus antwortete: Die Heilung liegt bei euch selbst. Ihr esst von dem gekochten Fleisch, das ihr vorher nicht gewaschen habt. Aber kein Lebewesen stirbt ohne Unreinheit. Danach reinigten die Bewohner ihr Fleisch vor dem Kochen mit Wasser, und somit wurden sie auch von ihren Leiden geheilt. Ein russischer Mikrobiologe erklärte dazu: Zeitiges Altwerden und Krankheiten erobern dann den Körper, wenn giftige Mikroben durch verdorbenes Essen in den Darm eindringen und ihr Gift in den Adern verbreiten. Da der Prophet und seine Nachkommen über die Geheimnisse der Welt Bescheid wussten, haben sie in ihren wissenschaftlichen Reden oft diese Tatsachen ans Tageslicht gebracht und Geheimnisse enthüllt. Jurjani, ein Freund von Imam Reza, fragte ihn: Was bedeutet, Gott sieht und hört alles? Imam Reza antwortete: Gott kennt die ganze Wahrheit über alle Lebewesen. Siehst du die Widerspiegelung seiner Macht nicht in den Pflanzen und Kleintieren, den Mücken oder sogar noch kleinere Lebewesen, die wir mit unseren Augen nicht mehr wahrnehmen können, wessen die man aufgrund ihrer Winzigkeit nicht in männlich oder weiblich unterscheiden kann. Diese Tiere leben in den Meereswellen, unter den Baumstammschichten und in Wüsten und Tälern, und da sie äußerst winzig sind, werden sie weder gesehen noch berührt. Es ist interessant, dass Imam Reza vor hunderten Jahren, wo es noch keine Mikroskope gab und die Mikroben noch nicht erforscht waren, über Mikroben und Viren sprach und auch darüber, wie sie sich vermehren. Die Hände kommen täglich mit verschiedenen Objekten in Berührung und werden dadurch auch verunreinigt. Daher ist es wichtig, sie vor dem Essen immer zu waschen. In islamischen Überlieferungen heißt es, dass Händewaschen die Lebensdauer verlängert. Imam Ali sprach, wenn man sich vor und nach dem Essen die Hände wäscht, wird man dadurch länger leben. Auch die Hygiene der Nägel und ihr regelmäßiges Kürzen sind im Islam von wichtiger Bedeutung. Nägel gehören zur Haut und bestehen aus Keratin. Unter den Fingernägeln ist ein geeigneter Ort für Bakterien und weitere Parasiten, die Infektionen auslösen können. Daher sollte man sie auch regelmäßig schneiden. Der Prophet Mohammed sagte: Nägel zu schneiden verhindert das Auftreten von schweren, unheilbaren Krankheiten und es vermehrt die Gaben Gottes. Nun bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge werden wir weiter über dieses Thema sprechen. Bis dahin also alles Gute.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.